Ich kann immer nur sagen, informiert euch gerne da vor Ort, könnt ihr machen. In der Regel ist es aber Massenabfertigung auch, muss man auch leider sagen, weil das wisst ihr ja auch, es gehen jeden Tag so viele Verbraucher, so viele Menschen gehen in diese Fertighaus, in diese Musterparks rein und schauen hier, was kann ich hier machen, und lassen sich da Angebote geben. Das ist nicht viel Individualität. Wird auf Masse einfach nur gemacht.
Willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
Und das ist vielleicht nochmal da für den Hintergrund, auch alle, die das jetzt nicht gesehen haben, was ich in meiner Story gepostet habe, dass es da ja wirklich darum geht, dass manche Bauherren leider wirklich so entscheiden. Dass sie sagen, oh, ich war jetzt hier im Musterhaus und der Berater, der hat auf mich total nett gewirkt und deswegen haben wir dort den Hausvertrag unterschrieben. Und ich sage gar nichts, dass daran irgendwas falsch ist, jemanden nett zu finden oder kompetent oder was auch immer, aber dass man sich halt ein gesamtes Bild verschaffen soll, so wie du es jetzt eben gesagt hast. Ne? Dass man sich verschiedene Baustellen anschaut, dass man vielleicht auch eine Werksbesichtigung macht oder eine Vorbemusterung oder wirklich auch die Rezensionen liest, die es online so gibt und so weiter. Und wenn man das differenziert macht, dann hat man sich wirklich gut informiert. Und also sehe ich ganz genau wie du, ne, dass man da wirklich selber in der Verantwortung ist, nicht einfach nur sagen kann, hier war der Berater nett. Ne?
Wir haben ja auch mit vielen, also ich habe ja auch viele Freunde, Bekannte, enge Freunde, die gebaut haben in den letzten Jahren, ne? Und die sind Musterhäuser sich anschauen gegangen, noch und nöcher, sind da 3 Wochen später wieder hingefahren, haben sich die Sachen wieder angeguckt, ne? Mhm. Und haben einfach überall nach links und rechts geschaut und haben dann nachher freigebaut, ja, und haben sich überall die Ideen einfach geholt, ne? Aber es gibt auch andere, die machen das dann mit Fertighausanbietern, ne? Was ja auch vollkommen in Ordnung ist, ne? Wenn das Ganze Hand und Fuß hat und wenn man sich halt intensiv damit beschäftigt hat und vielleicht, das ist ja auch ein Hinweis, die Emotionen. Oftmals ist es ja dann so, wenn die Leute sagen, ich mache das dann nur bei dem und ich will dann nur zu diesem Ansprechpartner, weil der so nett ist und haben sich weitergehend nirgendwo groß informiert, dann ist es ja in der Regel auch ein sehr emotionales Thema. Ja, die bieten mir alles aus einer Hand an, ich kriege das Haus, daneben sitzt dann auch schon direkt der Finanzierungsberater, der sitzt nämlich direkt da mit auf dem Schoß, ja, und hat direkt schon, klar, könnt ihr euch leisten, dann wird da auf dem Blatt Papier schnell aufgeschrieben, guck mal hier so und so, ja, wenn ich dann diese Berechnungen sehe, dann sage ich immer, ich so, wo ist das Angebot? Ja. Wo sind die Zahlen, Daten, Fakten? Wie ist das denn so und so zusammengestellt? Warum ein Finanzierungsvolumen in Höhe von der und der Summe bei dem und dem Einkommen und so? Das ist... Das sind dann auch meistens dann aber nicht die Kunden, die ich dann am Ende umsetze.
Ja, das ist so. Aber es gibt wirklich, so wie du es jetzt ansprichst, das ist auch so die nächste Frage, die ich eigentlich an dich habe, weil es wirklich oft angeboten wird, über den Finanzierungsservice des Hausbauanbieters die Finanzierung zu machen. Teilweise sitzen die wirklich, da sitzt halt der Finanzierer dann mit im Musterhaus.
Ja, ich kenne das.
Und da wird man wirklich direkt von einem Tisch zum anderen gebracht. Und soll da direkt unterschreiben. Und das ist natürlich was sehr komfortabel oder bequem wirkt. Ne? Aber ja, vielleicht kannst du dazu einfach noch ein bisschen was erzählen.
Was ist das wirtschaftliche Interesse dahinter? Und da sprechen wir jetzt nicht über Großkonzerne oder so, sondern was ist denn rein logisch mal gedacht das wirtschaftliche Interesse? Die Hausbaufirma, der Vertriebler, sorry, dass ich das so sage, der da sitzt, will verkaufen, weil der wird von dem Verkauf bezahlt. Klar, wir werden auch von Verkauf bezahlt. Ne? Also am Ende des Tages müssen die Leute über uns die Finanzierung machen. Ne? Aber ich mache da keinen Hehl draus. Ne? Also ich mache da auch kein Geheimnis draus. Aber das war auch nie mein Weg, zu sagen, ich setze mich jetzt an so ein Musterhaus mit dran und mache mit denen eine Kooperation. Mhm. Kooperationen heißen auch immer, da fließt Geld. Klar. Das macht keiner umsonst. Und natürlich hat der Fertighausanbieter auch das Interesse daran von dem Finanzierungsvermittler, dass er die Finanzierung umsetzt, weil die wahrscheinlich wirtschaftlich irgendwie miteinander verbunden sind. Entweder zahlt er für die Kontakte oder der zahlt eine Umsatzbeteiligung, wie auch immer. Ja, rein rechtlich ist das oftmals auseinanderdividiert, dass es wirklich rechtlich selbstständige Unternehmen sind, ja, dass man denen irgendwie nichts haben kann. Ich, für mich, für meinen Teil hat das immer einen gewissen Geschmack, weil ich offenbare mich natürlich auch. Ja, also ich offenbare mich mit meinen Finanzen, mit meinem finanziellen Spielraum auch dem Hersteller gegenüber. Ja, weil mal hier unter uns gesprochen, ja, wir sind ja gerade hier unter uns, natürlich gibt es den Datenschutz, dass der Finanzierungsvermittler da nichts übermitteln darf. Aber das kann man ja nicht überprüfen. Ich will jetzt keinem was unterstellen hier, um Gottes Willen, ne? Sonst geht hier wieder, geht es in den Kommentaren wieder rund. Ne? Aber natürlich kann man da doch, warum nicht? Also man sagt ihm, ja, kannst du viel machen, kannst du wenig machen und da kannst du das und das machen, kriegen wir schon irgendwie durch oder was auch immer. Ja. Also ich würde das immer separat machen und mich da nicht in irgendwelche Abhängigkeiten bewegen. Ich habe jetzt, da fällt mir sogar ein Beispiel zu ein, vor ein paar Wochen noch, auch wieder über unseren Kanal kontaktiert jemand und hat mir jetzt schon, ich sehe schon die rote Laterne, habe ich schon gesehen an dem, was da geschrieben worden ist. Da ist genau das eingetreten, dass da diese Verknüpfung gewesen ist. Und am Ende, Wochen, Monate später, wo er mich dann kontaktiert hat, nachdem er die ganzen Videos gesehen hatte, ihm war schon vorher einiges faul. Und aber es ging nicht. Die waren so miteinander verflochten, dass der aus der ganzen Thematik auch nicht mehr rauskam. Hatte auch was mit Thema KfW-Mittel zu tun, KfW-Mittel und so zu beantragen, wann er den Hausbauvertrag unterschrieben hat. Er kam aus diesem Konstrukt einfach nicht mehr raus, aus dieser Abhängigkeit, ja, weil die irgendwie zusammengehangen haben. Dann hat das noch was mit dem Thema Festpreisbindung und solche Geschichten zu tun gehabt, dass das Angebot nicht mehr, dass der das Angebot dann nicht mehr eingehalten hätte, wenn die Finanzierung nicht über den Part gelaufen wäre. Also, ich kann immer nur sagen, informiert euch gerne da vor Ort, könnt ihr machen. In der Regel ist es aber Massenabfertigung auch, muss man auch leider sagen, weil das wisst ihr ja auch, es gehen jeden Tag so viele Verbraucher, so viele Menschen gehen in diese Fertighaus, in diese Musterparks rein und schauen hier, was kann ich hier machen, was und lassen sich da Angebote geben. Das ist nicht viel Individualität. Wird auf Masse einfach nur gemacht.
Ja.
Ich würde es lieber in so einen schönen privaten Raum machen, wo ich weiß, den kann ich was anvertrauen. Wie gesagt, das müssen nicht wir sein, das kann auch jeder andere Finanzierungsberater sein. Es gibt auch viele, viele andere gute Berater da draußen und auch regionale Banken. Na, das möchte ich gar nicht irgendwie anders auch darstellen, ne, dass es da irgendwie nur schwarze Schafe gibt. Aber ich würde das Thema Fertighausanbieter, um das mal festzuhalten, und Finanzierung irgendwie das zusammenzuklüngeln, ist nicht meine Empfehlung, würde ich nicht machen.
Ja, sehen wir ganz ähnlich. Du hast es vorher jetzt ganz schön ausgedrückt. Man offenbart sich. Also ich würde fast sagen, man zieht sich ja komplett vor der Bank aus. Mhm. Und das ist halt schon was, wie du es gesagt hast, die Firma weiß ja im Hintergrund auch, könnt ihr euch einen Anwalt leisten, theoretisch, wenn es hart auf hart käme.
Ja.
Ja, sind ja auch so Themen. Und wie du es auch sagst, Datenschutz ist da, aber der Datenschutz ist in der Küche des Musterhauses vielleicht gar nicht so gut überwacht, wie man sich das jetzt so vorstellen würde.
Könnt ihr, wie gesagt, ich will auch da niemandem was unterstellen, ne? Ihr wahrscheinlich jetzt auch nicht, ne? Aber ich habe leider die Storys schon und ich weiß, das hört auch vielleicht der ein oder andere Hersteller und wir schauen ja alle uns zu, ne? Ob das jetzt Vermittler sind, es gibt ja auch bestimmte Banken und bestimmte Vertriebe, möchte ich auch keine Namen jetzt nennen. Da weiß ich aber, wenn der Kunde von der Bank oder von dem Vertrieb beraten worden ist, dann weiß ich schon, okay, lass mich raten, das Angebot ist aus dem Baustein, aus dem Baustein, aus dem Baustein und aus dem Baustein zusammengestellt. Ja, woher wissen Sie das? Ja. Na, dann denke ich mir so, okay, warum machen die das jedes Mal so? Weil wenn wir dann die Berechnung, wenn wir die Konzepte mit den Kunden erstellen, kommt was anderes raus, was viel einfacher auch verständlich ist. Ja. Und wie gesagt, ich möchte da keinem, das kann auch ein Weg sein für den einen oder anderen Kunden. Ne? Es ist halt immer, es ist wie immer in unserer Branche ein individuelles Thema.
Ja, ja, also ist auf jeden Fall wichtig. Und also klare Empfehlung auch eigentlich von unserer Seite, was wir auch schon öfter mal angesprochen haben. Finanzierung und Hausbau sollte wirklich getrennt werden. Und es gibt halt für beides auch die jeweiligen Anlaufstellen, die man nehmen kann. Und ich finde, man kriegt halt wirklich auch, um vielleicht darauf nochmal zurückzukommen, nach meiner Erfahrung, auch eine deutlich bessere Beratung, wenn man halt bei jemandem wie dir ist dann beispielsweise, ne, der wirklich nur das macht und auch gar nicht, wie du sagst, diese Massenabfertigung nicht unbedingt hat. Ne? Das sind schon alles Themen, die wirklich wichtig sind. Auch ohne jetzt, ich will auch nicht sagen, dass da die Beratung immer schlecht sein muss, wenn man es über den Hausanbieter macht. Aber grundlegend würde ich es einfach trennen aus den genannten Gründen.
Ja, es ist halt besser, es ist autark von der ganzen Geschichte. Das wird, ne, wir werden das Thema ja auch jetzt nicht kaputt reden irgendwie, ne, dass das absolut negativ und schlecht ist. Ne? Ja. Wir klären ja nur auf und natürlich ist das auch teilweise kontrovers, was dann hier erzählt wird und das wird nicht jedem gefallen, aber so ist es nun mal, so ne, wenn man halt, ja, gewisse Punkte anspricht und die Leute darauf auch, ich sag mal, sensibilisiert. Ja, mhm. Ja.
Das ist eigentlich das Wichtigste, was wir tun können überhaupt. Also gerade auch auf die Themen einfach hinweisen, wo man vielleicht aufpassen sollte und nicht alles, was erstmal als sehr bequem einfach dargestellt wird, ist vielleicht am Ende auch sinnvoll. Das ist ja, weil man muss ja schon wieder sehen und deswegen finde ich es eigentlich auch wichtig, dass wir es kontrovers mal ansprechen, weil es ja immer als, hey, du bekommst alles aus einer Hand, es ist super bequem, du musst dich ja um nichts mehr kümmern. Aber das ist halt meistens eigentlich nicht die sinnvollste Variante, das zu machen.
Ja. Es ist ja genauso, wie ich sage, zum Beispiel zu Beginn unseres Gesprächs, wir beraten keine Kapitalanleger oder Investoren, wie es richtig ist. Kapitalanleger hat ja schon das Geld, der braucht in der Regel ja nicht die Finanzierung, ja, sondern Investoren. Sondern wir haben uns auf den und den Bereich spezialisiert. Wir können auch alles machen. Wir können auch noch mehr Beratung machen und vielleicht das ein oder andere Geschäft auch mehr machen. Aber das ist gar nicht in unserem Sinne. Und ich glaube, das ist auch, wir schauen halt wirklich, dass der Kunde da im Fokus steht und dass er für sich die beste Lösung da einfach findet. Ne?
Ja, genau. Cool. Jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung, bevor wir dann so zum Abschluss kommen. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Wir haben ja auch das äußerst beliebte Format überbewertet, unterbewertet. Und ich habe da eine Frage an dich, die mit der Finanzierung zu tun hat oder mit einem speziellen Finanzierungsbaustein, nämlich den Bausparverträgen. Und die Frage ist ganz nach dem Format: Bausparverträge überbewertet oder unterbewertet?
Oh, schwieriges Thema, schwierige Frage. Das kommt drauf an. Mhm. Es kommt tatsächlich immer drauf an. Ja, also es gibt Leute, die sagen, bloß nicht mit Bausparverträgen, ne, wenn die schon hören, Bausparvertrag, bloß nicht. Mhm. Es gibt aber tatsächlich Fälle, da lohnt es sich. Mhm. Das passt zum Kunden. Ja, ich sage jetzt mal als Beispiel, in 8 von 10 Fällen lohnt es sich nicht. Wir geben ja bei uns die Daten ins System ein und der Algorithmus, der dahinterlegt ist, hinter den Vergleichsrechnern, ermittelt ja die besten Angebote für den Kunden. Und es gibt Kunden, da ermittelt der Algorithmus von selber schon Bausparangebote. Mhm. Ja. Deswegen ist das so, überbewertet, unterbewertet, ist in dem Fall echt eine schwierige Frage. Ja. Ja. Das hängt von dem Berater ab. Es gibt Beraterfirmen und das ist, deswegen kann ich auch überbewertet, unterbewertet, da würde ich das, ich würde die Waage lassen. Ja. Es gibt Beraterfirmen, die sagen, die bieten bei jedem Kunden den Bausparer an. Mhm. Wo ich mir denken würde, das ist dann eben wiederum nicht der richtige Weg. Mhm. Und es gibt Beraterfirmen, die sagen, schauen wir uns individuell an und die Kunden sind auch offen. Die sagen dann, ja, ist, gucken wir uns an, wenn es interessant ist, ja, oder gucken wir uns nicht an. Jemand, der pauschal sagt, das sehe ich ja auch schon mal immer wieder in den Kommentaren, das lohnt sich auf keinen Fall, die Kosten des Bausparers und die Kosten des Bausparers, das ist ein großes Thema. Also die Kosten speziell, was die Abschlusskosten angeht. Mhm. Wenn wir über 300.000 Euro Summe sprechen, Bausparsumme, haben wir 1 bis 1,6% Abschlussgebühr. Heißt zwischen 3.000 und x-tausend Euro, die der Kunde zu Beginn des Vertrages zahlen muss. Entweder in einem Schlag oder der Vertrag beginnt im Minus und geht dann nach oben. Ja. Das sind aber nicht die eigentlichen krassen Kosten. Das ist nur der große Betrag, den der Kunde am Anfang sieht. Die eigentlichen Kosten, die verglichen werden sollten, sind die Gesamtkosten des Darlehens. Und manchmal kann es sein, dass ich mir mit einem Bausparvertrag, der dann vielleicht 3.000, 4.000 Euro Abschlusskosten kostet, langfristig genau das Konzept einkaufe, was zu mir passt, mhm, weil ich kein Zinsänderungsrisiko mehr habe. Mhm. Es gibt aber andere Fälle, da weiß man ganz genau, da sind die Kunden so finanziell aufgestellt, da lohnt sich das nicht, auch wenn der Algorithmus das sagt. Und da kann man dann sagen, hey, bei euch ist ein Annuitätendarlehen ganz einfach gerechnet mit der und der Zinsbindung. Da sind die Kunden aber dann auch, wissen Bescheid und sind da ganz klar. Also,
also wieder,
ich glaube, um die Frage zu beantworten, ich finde, ohne das Thema zu befeuern, ist es unterbewertet, der Bausparer. So würde ich das dann doch beantworten. Es ist kein Konzept, was tot ist oder was in Zukunft weniger wird, sondern es wird auch in Zukunft weiterhin Relevanz haben. Mhm. Unterbewertet in dem Sinne, dass es aus der falschen Sicht oftmals betrachtet wird. Mhm. Ansonsten ist das so, ist das eine gute Antwort? Oder?
Ja, ich finde die Antwort sehr, sehr gut. Vielleicht kannst du es auch noch nicht nur auf die Finanzierungsphase selber, sondern vielleicht kurz für diese, wenn man jetzt noch in der Sparphase ist, Eigenkapital aufzubauen, ist es dann eine sinnvolle Möglichkeit oder würdest du eigentlich immer das normale Tagesgeldkonto dem vorziehen?
Also immer pauschalisiert. Da würde ich dann in den anderen Teil übergehen, nämlich in das Thema überbewertet. Da ist der Bausparer überbewertet aus meiner Sicht in dieser normalen, ich möchte Eigenkapital sparen Phase. Ja. Wenn wir jetzt über jemanden sprechen, aber das ist nicht unsere Zielgruppe, also unsere Zielgruppe, die hier bei YouTube und Co. zuschaut, über einen 15-, 16-Jährigen sprechen, der das erste Mal sich in diese Richtung geht, kann das ein Weg sein, weil es löst einen gewissen Sparzwang aus, ja, den man bei einem Tagesgeldkonto vielleicht nicht so hat und wo man jederzeit auch immer an das Geld rankommen kann. Bei jemandem, der jetzt aber sagt, ich möchte in den nächsten 2, 3, 4 Jahren bauen, dann, man hat ja immer auch eine gewisse Phase, die muss man erstmal ansparen, dann hängt es von der Bausparsumme ab und so. Also rein zum Ansparen empfehle ich immer, da bin ich total konservativ und klassisch, aber auch nur, weil wir ja über das Thema Immobilien sprechen, Tagesgeldkonto. Mhm. Ja, man kann natürlich auch gewisse Teile in ETFs noch packen, also irgendwie einen Fondssparplan oder so machen, auch über ein Depot, wer sich mit dem Thema auskennt, um da ein wenig mehr Rendite zu erwirtschaften. Aber es kommt natürlich auch darauf an, kann ich 2.000 Euro im Monat sparen, was für viele einfach nicht machbar ist, ja, oder 5.000 Euro im Monat sparen, auch die Leute gibt es ja, oder kann ich 200 Euro im Monat sparen und 200 Euro auf 3, 4 Jahre Rendite hochgerechnet, das macht dann auch nicht den großen Unterschied. Und deswegen immer würde ich hier, was reines Eigenkapital angeht, eine sichere Anlage empfehlen, in dem Fall Tagesgeldkonto. Ja, auch wenn das der ein oder andere nicht gerne hört. Ich weiß, die Themen Eigenkapital auf meinem Kanal, die sind irgendwie, kriegen die total, also im Verhältnis kriegen die viele Dislikes. Ja, weil ich die Themen halt, geht es um Geld, ist ein emotionales Thema.
Immer schwierig, ja.
Der ein oder andere weiß, der kann sich wahrscheinlich nie irgendwie ein Haus leisten oder so. Ne? Und wenn ich dann so knallhart die Themen auf den Tisch haue, was halt nun mal Fakt ist, das hört halt natürlich nicht gerne, ne? Wenn man da so offen drüber auch redet. Ne? Aber ja. Ich sehe es jeden Tag über Jahre, über Jahrzehnte mittlerweile bei den Kunden. Und da kann ich nur sagen, ein diszipliniertes Sparprogramm ist das A und O.
Ja.
Am Anfang des Monats zur Seite legen, fertig.
Ja. Genau. Und dann ist ja eher die Verwendung, also wenn ich jetzt wirklich für einen Immobilienkauf oder für einen Hausbau auf die Seite lege, sind wahrscheinlich Aktien oder ETFs schon ein bisschen schwierig, weil ich da einfach einen längeren Zeithorizont brauche.
Ja.
Aber da ist, wie du sagst, Tagesgeld wird einfach der sinnvollste Weg da sein.
Ja. Absolut. Spannend, absolut.
Dann mit dem Bausparvertrag einmal in der Eigenkapitalphase als überbewertet und in der Finanzierungsphase vielleicht doch leicht unterbewertet, weil man es doch als Instrument nutzen kann. Also finde ich spannend. Deswegen wollte ich dich das auch einfach mal fragen, weil dieses Konzept halt immer mal im Raum steht.
Also grundsätzlich, und das rate ich auch den Zuschauern draußen, man sollte offen sein. Ja, grundsätzlich einfach offen sein. Es geht nicht darum, sich allen Quatsch verkaufen zu lassen und dass das jetzt der Königsweg ist, ja. Aber es geht darum, einfach offen zu sein und die Dinge für sich persönlich abzuwägen. Das kann ein guter Berater, wie gesagt, das können viele Berater da draußen sein, die gut sind, mit den richtigen Fragen auch herausfinden. Jemand, der von Anfang an blockt und sagt, ist nicht mein Weg, ja, das ist nicht sein Weg, dem brauche ich das Thema gar nicht zu erklären. Ja, weil der sich wahrscheinlich vorher schon damit beschäftigt hat und für ihn ist es nichts. Es gibt aber auch Leute, die sagen, bin ich offen für, und dann kann man schauen, welche Möglichkeiten gibt es. Ne? Aber da können wir ja vielleicht in irgendeinem zukünftigen Video können wir so ein paar andere Themen nochmal vertiefen, weil es geht ja auch da nicht immer nur um, ich sag mal, Zahlen, Daten, Fakten, sondern es geht sich auch darum, wie ist die Denkweise dahinter? Mhm. Ja, und wie ist das Konzept dahinter gedacht überhaupt? Ja, und da ist bei einigen Kunden, wie gesagt, wir setzen das ja auch um, da ist diese Bausparlösung eine Lösung, womit die Kunden auch super happy dann sind. Und andere Kunden, da machen wir es einfach nicht, weil wir wissen, dass... sieht bei denen nicht gut aus, ne?
Ja, cool, ne, super. Dann, ja, vielleicht so zum Abschluss unseres Gesprächs einfach noch so ein paar weitere Finanzierungstipps von dir, was du jetzt vielleicht noch nicht gesagt hast oder wo du jetzt sagst, hier, das ist unbedingt noch wichtig, da bitte drauf achten. Einfach noch so, was dir in den Kopf kommt.
Thema KfW. Hatten wir jetzt gar nicht, würde ich aber gerne nochmal darauf hinweisen. Ganz wichtiges Thema, was den Antragsprozess angeht.
Seit
1.7. ja neu. Ne? Wir haben seit 1.7. haben wir neue KfW-Mittel. Und ja, wir haben auch schon Anfragen gehabt in den vergangenen Monaten. Da haben die Kunden im letzten Jahr einen Bauvertrag unterschrieben schon. Mhm. Und da wurde denen dann irgendwelche KfW-Mittel zugesagt. Aber kriegen keine KfW-Mittel nach den neuen Standards, weil erst, es gibt ja mittlerweile zwei Varianten über KfW, den Weg zu gehen. Einmal die Kreditvariante, wo ich dann einen Tilgungszuschuss bekomme, der im Kredit abgezogen wird, wenn der Neubau dann fertig ist. Und es gibt die reine Zuschussvariante, dass ich sage, ich brauche den Kredit von der KfW nicht, aber den Zuschuss, den möchte ich gerne mitnehmen. Mhm. Wichtig ist, wenn ich die Zuschussvariante wähle, muss ich im Hausvertrag eine aufschiebende Bedingung drinstehen haben. Mhm. Wenn das nicht drinsteht, bekomme ich nachher den Zuschuss nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt von der Kreditvariante ausgehe, dann darf ich Planungs- und Beratungsleistungen in Anspruch nehmen, aber ich darf noch keinen Bauvertrag abschließen, bevor ich entweder den Kredit abgeschlossen habe, also den KfW-Kredit, mhm. oder ich informiere mich halt im Vorhinein bei einem Berater, bei einer Bank, bei einem Finanzierungsvermittler und habe mich zu dem Thema informiert und habe dann auch ein Beratungsprotokoll bekommen. Dann bekommt man so ein Beratungsprotokoll, das ist so ein Vordruck, wo das dann festgehalten wird, und dieses Protokoll muss dann natürlich vor dem Kaufvertrag unterschrieben werden. Mhm. Ganz wichtig, diesen Weg einzuhalten, weil wir reden hier über fünfstellige Summen, die an Zuschüssen oder an Krediten plus Zuschüssen, günstige, die Kredite sind ja in der Regel auch immer zinsgünstiger, die man dann verschenkt, wenn man das halt nicht einhält. Die KfW ist da rigoros, und wenn da irgendwas fällt, wenn der Weg nicht eingehalten wird, dann fehlen auf einmal 26.000 Euro im Portemonnaie, und das ist viel Geld. Ja.
Absolut. Wie muss man das machen? Also kann man, wenn man jetzt zu dir kommt, zu so einer ersten Beratung, was kann ich mir überhaupt leisten oder sowas, kann man in diesem Zug dann schon diese KfW, dieses Formular unterschreiben, oder wie würde das praktisch?
Ja, in der Regel schon. Da ist ja das erste Gespräch, hat ja dann stattgefunden, und dann kann so ein Dokument in der Regel auch ausgestellt werden. Mhm. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, das fällt mir nämlich gerade ein, oder wolltest du noch was zum Thema KfW fragen? Das Thema Unterlagen. Ich habe das auch immer wieder beim Neubau, dass die Gesamtkosten vernünftig ausgewiesen werden. Man kann nie sagen, wir beantragen jetzt einfach 400.000 Euro Kreditsumme, ohne einen genauen Baukostenplan zu haben. Die Bank möchte genau sehen, die ganzen einzelnen Positionen sehen, was hat derjenige denn davor und wie teilen sich denn die Baukosten auf? Also Grundstücksfinanzierung, beziehungsweise wie viel kostet das Grundstück, die Nebenkosten, was ist mit den kompletten Baukosten, was ist mit den Baunebenkosten, was ist mit den Außenanlagen. Das sind so die wichtigsten fünf Punkte. Und die, in der Regel die Fertighausanbieter, haben da schon, die wissen, was die Banken da brauchen auch. Ne? Aber auch vielleicht bei dem einen oder anderen Zuschauer, der auch hier frei baut, auch ein Thema, einfach nur aus dem Internet ein paar Sachen sich zusammensuchen und dann bei der Finanzierung einreichen. Auch sowas haben wir schon erlebt. Das funktioniert nicht. Das muss wirklich bis ins Detail geplant sein und auch eventuell über Puffer im Eigenkapital oder über Puffer in den Außenanlagen hinten raus gut gestaltet werden einfach. Aber das ist kein Hexenwerk, aber das vielleicht nochmal zu den Unterlagen, ne, dass das nochmal erwähnt ist, dass einfach die Unterlagen für die Bank gut aufbereitet werden müssen immer.
Was, glaube ich, wirklich relativ einfach ist, wenn man mit einem Generalunternehmer da zusammenarbeitet, ja, weil man ja einfach ein komplettes Angebot bekommt, in dem auch die Haussumme enthalten ist. Wenn man natürlich dann das Thema Baunebenkosten, da muss man sich halt einfach konkrete Kostenvoranschläge von den ausführenden Firmen vor Ort holen. Das ist dann das, was man da braucht. Vielleicht, jetzt hast du gerade noch ein spannendes Thema angesprochen, worüber ich noch kurz mit dir sprechen will, und zwar das Thema Puffer. Beim Bau ist ja immer zu empfehlen, einen gewissen Puffer einzuplanen. Jetzt sagt natürlich die Bank auch irgendwann, ja gut, du kannst jetzt nicht das Doppelte an Puffer einfach nur einplanen, ne? Und dann statt 400.000 Euro 800.000 beantragen, damit du einen ordentlichen Puffer drin hast. Wie geht man denn das Thema an? Ist es immer wirklich so klassisch, okay, ich plane halt noch was für Außenanlagen ein, aber das brauche ich dann vielleicht gar nicht, sondern kann das dann als Puffer verwenden? Oder wie muss man das der Bank nachweisen oder wie akzeptiert die Bank so einen Puffer?
Also die Bank, ganz offen gesprochen, akzeptiert in dem Sinne keinen Puffer. Wenn wir jetzt in den Baukostenaufstellung reinschreiben würden, Puffer 50.000 Euro, sehen wir meistens auch, oder nicht meistens, aber manchmal sehen wir das auch in den Anfragen, dass jemand da noch reinschreibt, irgendwie 30.000 oder 50.000 Euro Puffer. Das brauchen wir bei der Bank nicht einreichen. Dann sagt die Bank, super, kann er aus Eigenkapital bezahlen. Also das ist auch schon mal Tipp Nummer 1, Eigenkapital. Oder man geht halt wirklich den Weg, dass man die Planung so weit aufbläst, in Anführungszeichen, ja, dass es einfach am Ende passt. Ja, und da ist halt der einfachste Weg, immer über die Außenanlagen zu gehen. Ja. Oder, das habe ich jetzt auch, habe ich heute Morgen in einem Gespräch gehabt, da ist bei allen, nicht bei allen, aber bei einigen Positionen, da weiß er, da hat er 5.000 Euro Luft da. Da hat er zwischen 10.000 Euro und 12.000 Euro ein bisschen Luft. Und es geht sich im Nachhinein ein wenig auf. Dann weiß der hat bei den Erdarbeiten, ich sage mal, 12.000 Euro eingeplant, weiß aber, dass das der Großteil der Vater machen wird. Ja, weil der Vater auf dem Bau war und der kann Bagger fahren und den Großteil davon macht der Vater. Ne? Aber man kann über solche Wege, kann man dann Puffer einplanen, also über Eigenleistung zum Beispiel. Ja, dass man da zwar sagt, wir planen das jetzt in den Baukosten mit ein, aber wahrscheinlich werden wir das über Eigenleistung nachher lösen, also dass wir selber Hand anlegen werden. Ja, also Eigenleistung und hinten raus die Außenanlagen ist so der gängigste Weg und halt natürlich dann einfach individuelle Planung. Ja, also individuelle Planung mit dem Berater, der einen dann hilft. Weil jeder Fall ist da auch nochmal anders, dass man da sagen kann, hey, das können wir da und da so gestalten, ne, als Beispiel.
Ne. Ja, klar. Okay, ja, das ist auch spannend. Und eine Frage, die ich auch immer noch ganz gut finde, vielleicht die als Abschluss. Wenn es denn jemals vorkommen sollte, dass von diesem Puffer noch etwas übrig ist, habe ich wirklich hin und wieder mal die Frage, nehme ich das dann trotzdem oder behält es die Bank oder wie funktioniert das? Zahle ich das dann wieder ein oder wie läuft
es? Das ist tatsächlich bankenabhängig. Es gibt Banken, die sagen, ja, wollt ihr noch was machen an den Außenanlagen? Wollt ihr noch irgendwie Geld auslegen? Du weißt selber, Geld kann man schnell dann wieder auslegen, auch für den Bau. Dann zahlen die das aus. Oder es gibt wiederum andere Banken, wenn da Geld übrig bleibt, die zahlen das Geld dann einfach aus und sagen, schaut, dass ihr damit was machen könnt. Oder steckt das in die Sondertilgung wieder rein. Ne? Das ist jetzt so mein Tipp an dieser Stelle, ne? Dass man sich das Geld auszahlen lässt und steckt es nachher in die Sondertilgung rein. Das geht natürlich auch. Ist in dem Fall, weil ja das Thema sehr individuell ist, immer wieder Abklärungssache mit der Bank. Ne? Das muss man dann am Ende abklären, wenn Geld übrig bleibt. Habe ich ganz selten.
Ja, ich auch.
Ganz, ganz selten. Also von 10 Fällen will ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, habe ich das vielleicht einmal, vielleicht zweimal maximal. Ja. Und dann zahlen die Banken die Restsumme aus und dann kann man das für irgendwas nochmal verwenden und oder es wird halt als Sondertilgung dann direkt zurückgeführt. Ne? Also ist aber es ist, die Frage kommt oft bei euch, hast du ja eben gesagt. Die Frage kommt auch tatsächlich oft bei uns.
Okay.
Aber die Frage ist mit der Frage überbewertet oder unterbewertet, mit überbewertet zu beantworten.
Das ist so. Weil es meistens von Leuten kommt, die wirklich so weit noch vom Bauen weg sind, dass sie gar nicht begreifen, wie viel da noch auf sich
Und ja. Und ja.
Ist so. Cool, super. Das hat sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich. Also das ist, war wirklich cool. Und wir haben, glaube ich, auch einige wirklich interessante Themen behandeln können, die wir wirklich immer wieder als Fragen haben. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank an dich, dass du da zur Verfügung standest. Und letzte Worte.
Ja, auch vielen Dank. Vielen Dank an dich, dass wir uns jetzt hier die Zeit genommen haben und die Chance hatten, über die ganzen Themen zu sprechen. Ich denke, vieles ist auch nur angerissen worden und nicht, das kann man nochmal in dem einen oder anderen Video vertiefen. Da würde ich mich drauf freuen. In 2 Wochen haben wir jetzt geplant, auch in umgekehrter Form auf meinem Kanal mal was zu senden. Und das wird dann auch für unsere, also für meine Zuschauer, wird das auch sehr interessant sein, nicht nur die Finanzierungsseite sich anzuschauen, sondern auch die Bauseite. Da freue ich mich auch schon drauf und auf zukünftige Videos. Wir können noch einige Themen durchgehen, die sicherlich auch gerne unten in den Fragen natürlich gestellt werden können. Vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, sehr cool. Dann schreibt uns in die Kommentare, was ihr so für Fragen und Themen habt. Vielleicht auch Themenwünsche, die wir 2 zusammen mal behandeln sollen. Und dann sehen wir uns quasi in 2 Wochen auf deinem Kanal. Hey Podcast, freut mich total, dass ihr die Episode hier gefunden habt. Und ich hoffe, es hat dir für den Hausbau schon was geholfen. Es wird mir wirklich die Welt bedeuten, wenn du den Podcast abonnierst und vielleicht auch eine kleine Bewertung schreiben kannst oder abgeben kannst. Das hilft uns einfach, wieder mehr Bauherren zu erreichen und du selber verpasst keine Episode mehr. Und ganz ehrlich, es hat sich noch nie so gelohnt, wirklich einen Podcast zu abonnieren. Wir haben so viele Sachen, die hier jetzt noch kommen. Wir haben super Interviews noch in der Pipeline mit Experten, mit anderen Bauherren und so weiter. Und wir haben auch selber nochmal ganz, ganz viele Episoden mit Tipps, die wir noch nie gebracht haben. Deswegen freue ich mich, wenn du dabei bist und okay, bis nächstes Mal.